Unternehmer Jam Session.
Unternehmer Jam Session ist zurück. Podcaster suchen das weiter als wie wenn Fahrerflucht, weil ihr Zeug so fett ist wie bei Magersucht. Mit dieser Line von Dendemann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Heute zu Gast Bianca.
Hallo.
Hi, hi, hi. Wir wurden hier von dem lieben Marc, Shoutouts, zusammengewürfelt. Wir haben hier so ein kleines Podcast Blind Date. Marc sagte einfach zu uns, hey, das würde total gut passen. Wir nehmen ja gleich noch eine Folge für deinen Podcast auf.
Richtig, mein Podcast Mission Führerschein, genau.
Genau, bin ich gleich zu Gast, freue ich mich schon drauf. Und jetzt vorneweg, einmal für meinen Podcast, deine Gründergeschichte erzählen, die sehr, sehr spannend ist, sagte Marc zumindest, ich kenne sie ja noch nicht. Auf jeden Fall ist es ein Novum, ich hatte noch keine Fahrschullehrerin. Und du hast ja auch ein Unternehmen aufgebaut.
Richtig.
Soweit ich weiß. Und würde da gerne mal mit dir einsteigen. Was war denn deine ursprüngliche Motivation, dich selbstständig zu machen?
Ja, also erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Finde ich total spannend, heute hier in deinem Podcast zu sein. Danke dafür.
Gerne, danke dir.
Und da muss ich ein bisschen weiter jetzt ausholen tatsächlich. Also ich war ja damals, ich mache jetzt meinen Job also seit knapp über 28, also fast 29 Jahren schon. Wenn ich diese Zahl immer ausspreche, oh Gott, da komme ich mir immer so unheimlich alt schon vor. Und war auch damals tatsächlich Deutschlands jüngste Fahrlehrerin.
Okay.
Und das bin ich über eine Ausnahmegenehmigung, also ich hatte mein Abitur gemacht und bin dann über einen Kumpel, der sagte, Mensch, neben dem Studium kannst du da super auch ein bisschen Geld verdienen, mach doch den Fahrlehrerschein und habe das dann auch gemacht. Und dann war irgendwann die Frage, okay, studiere ich jetzt noch oder gehe ich in die Selbstständigkeit? Mhm. Und dann habe ich mich für das Unternehmertum entschieden, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe schon eigentlich immer so dieses Unternehmergehen so in mir gespürt. Mhm. Und war auch immer schon jemand, der gerne so vorangegangen ist und auch gerne irgendwie so Dinge ausprobiert hat. Und habe das schon relativ früh eigentlich so in mir gespürt.
Ja, kommt das irgendwie aus der Familie?
Eben gar nicht, nein.
Okay, also hast du andere Role Models irgendwo, du gesehen hast, ey, das ist total cool, was die da machen?
Ja, also ich kann mich daran erinnern, in früher Kindheit, wir sind immer nach Italien in Urlaub gefahren, Familienurlaub, so wie sich das früher gehört hat, so in den 80ern. Und hatte ich einen großen Unternehmer in Italien kennengelernt.
Okay.
Und der hat mich wirklich immer total angefixt. Also der hat mich da mit auf seine Yacht genommen. Da durfte ich dann auch mal, ja wirklich, ne?
Also monetär angefixt.
Mega, ne? Und dann habe ich immer so gedacht, wow. Und auch einfach so dieses Unternehmertum, was er so erzählt hat. Und dann durfte ich auch mal mit dem Ferrari mitfahren und so weiter. Und es geht mir gar nicht so um die materiellen Dinge, aber so einfach dieser Lifestyle und so dieses so reinkommen, wow, das ist so meine Firma hier und hier habe ich was zu sagen. Das fand ich immer total toll. Und er hatte auch immer so zu mir gesagt, du bist eine Unternehmerin.
Okay.
Tatsächlich. Also das hat er mir immer, da war ich ganz klein noch, also keine 9 oder so.
6 Jahre alt.
Ja, wirklich, so in dem Bereich. Das war wirklich, also früheste Kindheit tatsächlich.
Okay.
Und daher ist das irgendwie gekommen. Nein, meine Eltern sind total bodenständig. Ich komme aus dem Ruhrpott und das ist eine typische Arbeiterfamilie. Da gab es keine Selbstständigkeit.
Okay. Ja, spannend. Und also du hast dann studiert, hast eigentlich gemacht, um nebenbei ein bisschen Kohle zu verdienen, hast du deine Ausbildung zur Fahrlehrerin gemacht. Ist das eine schwierige Ausbildung damals gewesen oder was
also
macht man da?
Nicht. Also ich fand sie nicht schwierig, allerdings ist die Durchfallquoten sagen was anderes.
Okay.
Aber ich fand es nicht schwierig, weil es mich auch total interessiert hat. Also ich habe auch immer mich schon für alles, was irgendwie Räder hat, Motorrad, Autos, auch Flugzeuge finde ich total faszinierend. Also alles, was sich irgendwie bewegt und vor allem Motorenkraft auch. Schnelle Boote oder so, und da kann man mich mit abholen, gar keine Frage. Und es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und ich wollte ja, ursprünglich hatte ich ja überlegt, okay, die Berufspilotin stand auch noch auf dem Schirm, aber es war einfach zu teuer. Also ich hatte die ganzen Untersuchungen alles gemacht, die körperliche Eignung soweit war gut. Bei der Lufthansa in Frankfurt war ich, aber ich musste es halt selber bezahlen und das ist ja heute teilweise auch noch so und das ging damals einfach nicht. Meine Eltern konnten sich das nicht erlauben und ich wollte nicht mit über 150.000 D-Mark waren es damals, heute ein Schnapper, wollte ich nicht so ins Leben starten.
Okay.
Und deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden, wollte dann eben das Studium machen und dann hatte ich an Psychologie gedacht und dann im Nachhinein muss ich sagen, der Fahrlehrerberuf ist ja eine total coole Mischung, weil es hat ja so ein bisschen was vom Psychologen, du sitzt ja daneben mit der Person, aber auch was so vom Piloten. Ja, also weil du bist ja schon derjenige, der dann auch das Schiff oder da dieses Raumschiff da lenkt. Werden wir ja gleich mal sehen, wenn wir beide fahren.
Ja, genau. Dann darf ich es ja lenken.
Ich bin mal gespannt, wie er es noch so macht, ne, nach den ganzen Jahren.
Ich fahre relativ wenig Auto tatsächlich, muss ich dazu sagen. Aber gut, machen wir gleich.
Genau.
So, wie bist du dann gestartet, als du dich entschieden hast, yo, ich gehe damit jetzt in die Selbstständigkeit? Also kauft man sich als erstes ein Auto oder wie funktioniert das?
Nee, erstmal geht man zum Amt und meldet das Gewerbe an.
Okay, gut.
Hat, glaube ich, 25 Mark oder so gekostet. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt bin ich selbstständig.
Ist das eine normale Gewerbeanmeldung oder braucht man da irgendwas Besonderes? Also man meldet einfach ein Gewerbe an.
Man meldet das Gewerbe an für Fahrschule und dann muss man auch, wir haben besondere Auflagen. Ich muss dann auch beim Straßenverkehrsamt, bei der zuständigen Behörde, wo ich dann eben meinen Erstwohnsitz habe, auch eine Fahrschulerlaubnis beantragen.
Okay.
Da muss man also gewisse Voraussetzungen haben. Also man muss so einen Kurs belegen über Betriebswirtschaft und so ein paar Jahre auch auf dem Puckel nachweisen. Ja, alle Klassen, damals war das auch so, da musste man mehrere Fahrerlaubnisklassen haben und dann kann man dann den Antrag stellen bei der Behörde, genau. Und das habe ich dann gemacht.
Ja, wie war denn deine eigene Fahrschule, also als du den Führerschein gemacht hast? Weil wann hast du den Führerschein gemacht? Warst du so eine, die schon mit einer Ausnahmegenehmigung, keine Ahnung, ging das mit 16 oder 17?
Nein. Ich habe also mit 17 halb angefangen. Mhm. Es gab auch noch nicht den Führerschein mit 17, den wir heute haben.
Okay.
Dieses begleitete Fahren, das gab es noch nicht. Ich bin mit 17 halb in die Fahrschule gegangen, habe meine Fahrausbildung gemacht und ich hatte gute 2 Wochen vor meinem 18. Geburtstag die Prüfung bereits bestanden und konnte dann am Tag meines Geburtstages den Führerschein beim Straßenverkehrsamt abholen.
Beim ersten Mal bestanden?
Ja.
Oder? Okay.
Tatsächlich, also ist auch nicht, also sowohl Theorie wie auch Praxis habe ich alles, ich habe ja alle Führerscheine auch gemacht, also LKW, Bus, Motorrad und so weiter und ich habe sie alle beim ersten Mal bestanden.
Ja. Die hast du dann alle hintereinander weggemacht oder hast du dann, als du wusstest, du möchtest dich damit selbstständig machen, hast du dann die anderen Führerscheine gemacht oder hast du die schon ohne dem Hintergrund, dass du die selbstständig machen möchtest?
Nein, also ich habe zuallererst PKW und Motorrad, das habe ich direkt gemacht, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass ich Fahrlehrerin werden möchte, aber das wollte ich immer machen. Und als ich dann entschieden habe, ich möchte Fahrlehrerin werden, da brauchte man damals noch den LKW-Führerschein dafür. Also habe ich den dann noch nachher dran gehangen. Und den Busführerschein habe ich erst ein paar Jahre später dann gemacht, als ich auch schon als Fahrlehrerin unterwegs war, weil ich wusste, okay, ich möchte auch alle Fahrlehrerscheine haben. Und dafür braucht man dann halt die entsprechende Fahrerlaubnis. Und ja, habe das dann noch nachträglich gemacht, den Bus.
Ja. Und dann bist du vom Gewerbeamt runter, hast dir erstmal ein Prosecco reingeschüttet, weil du jetzt Unternehmerin bist, hast gefeiert. Und wie ging es dann weiter?
Ja, also im ersten Moment war es doch schon komisch, ne? So dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich selbstständig. Also es war erstmal doch nochmal so ein Ui, ne? Aber dann war es auch schon wieder richtig cool und dann habe ich einfach losgelegt, ne? Also Ladenlokal und so weiter hatte ich auch schon ausgesucht. Ich hatte das erst auch noch mit einem Partner zusammen gemacht.
Mhm.
Und jetzt seit knapp 10 Jahren mache ich es dann ganz alleine auch.
Ja, bist du gestartet dann mit einem Auto oder wie seid ihr gestartet und wie habt ihr das Ganze finanziert? Weil du sagtest ja, Pilotenausbildung wolltest du nicht machen, ist jetzt zu teuer, 150.000 Mark damals.
Ja, so viel brauchte ich für die Fahrschule nicht. Also Fahrzeuge im Leasing
mache
ich auch heute noch, weil es sich einfach lohnt und vor allem die sind auch nach 2 Jahren wirklich, wenn man das so gut sagen darf, ausgelutscht, die Autos, also im Fahrschulbetrieb. Weil jeder bedient das Fahrzeug anders, ne, die Kupplung und so weiter, das leidet ja schon. Und dann werden die irgendwann auch zu störanfällig und das ist einfach nicht gut, weil es muss laufen, das Fahrzeug. Ja, also deshalb sind die, wenn überhaupt maximal, also das älteste Fahrzeug, was ich überhaupt habe, ist 3 Jahre alt. Ja, und dann gehen die wieder weg. Deshalb lohnt sich für mich nur ein Leasing und kein Kauf oder ähnliches. Insofern war das kein Problem. Und das Ladenlokal an sich hat ein paar Vorschriften, die wir da auch einhalten müssen, von der Raumgröße und so weiter, damit man weiß, wie viele Personen rein dürfen zum Unterricht. Also es wird daran gemessen. Dann habe ich mir ein adäquates Ladenlokal ausgesucht und die Inneneinrichtung, ja, das waren 25.000 Mark, mehr brauchte ich da nicht.
Mhm.
Hab dann noch ein bisschen Puffer dran. Also ich hatte da einen Kredit von 50.000 D-Mark und das hat gereicht.
Mhm. In Krefeld oder wo?
Genau.
Bist du gestartet, okay.
Richtig.
Und du hattest gerade gesagt, ihr habt das am Anfang zusammen gemacht oder ihr wolltet es zusammen machen und du bist alleine gestartet?
Nee, also ich habe es zusammen gemacht mit einem Partner und deshalb war es natürlich auch ein bisschen entspannter. Ja. Also ich hatte jetzt nicht ganz so die Last auf meinen Schultern alleine und das zu machen und der war auch schon etwas erfahrener. Das war ein alter Bundeswehrfahrlehrer, der auch schon ein bisschen Vorerfahrung hatte und ja, da haben wir das dann einfach zusammen gemacht.
Ja, also ich höre ja ganz oft und habe es auch selber schon erlebt, weil ich selber in mehreren Gründerteams schon war, Hat ja viele Vorteile. Gerade das, was du auch gesagt hast, klar, macht auch mehr Spaß, wenn man gemeinsam gründet, wenn man die Kompetenzen noch ergänzt, ist es umso besser. Aber gibt ja auch Reibungspunkte in Gründerteams immer. Was war letztlich der Grund, dass ihr auseinandergegangen seid?
Sein Alter.
Sein Alter, okay. Ja.
Und es war eh abgesprochen, also wir haben das dann auch so festgelegt, darauf habe ich auch hingehabt, dass ich alle Lehrerlaubnisklassen dann auch habe bis dahin, damit ich den Laden dann auch 1:1 so übernehmen kann. Ja, genau. So war es. Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, ist das eher eine männerdominierte Branche?
Ja, absolut. Nach wie vor, ja.
Nach wie vor, okay.
Ja. Also es ist schon so, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Highway to Empowerment, Frauen auf die Überholspur. Da steht auch diese ganze Geschichte drin, wie ich mich eben in dieser männerdominierten Welt durchgesetzt habe, weil ich war damals halt auch ein absolutes Unikum. Es wird langsam etwas besser, aber wir haben immer noch keine 10% Frauenanteil. Okay. Das ist also verschwindend gering. Und jetzt reden wir nur vom Pkw-Bereich, also im Lkw-, Busbereich oder auch Motorradbereich. So gut wie fast gar nichts da in Deutschland. Ja, also da bin ich noch stark am Kämpfen, weil die Branche braucht mehr Frauen, definitiv mehr Weiblichkeit. Ich glaube, das tut der Branche gut, ja.
Ja, hattest du mit Widerständen zu kämpfen?
Ja, durchaus. Also auch das steht eben in meinem Buch auch drin, da beschreibe ich auch solche Situationen. Also ich wurde früher wirklich extremst belächelt.
Auch also von anderen Fahrlehrern oder von Kundinnen, Kundinnen?
Sowohl als auch. Okay. Also es ging manchmal, also fangen wir damit an, es ging die Tür auf in der Fahrschule und dann kam der Vater rein und als ihm dann klar wurde, dass ich die Fahrlehrerin des Sohnes werden sollte, dann kamen irgendwie so Kommentare, ja nee, aber nicht bei der Blonden da, ne? Also die sieht ja vielleicht ganz nett aus, aber nee, der soll schon Auto fahren lernen, mein Sohn, ne? Gibt es hier auch irgendwie noch einen Mann oder so, der das übernehmen kann, der soll ja parken können und so. Also diese typischen Klischees, ja, da hatte ich immer mit zu kämpfen. Es ist auch heute teilweise noch so, wenn ich mit dem LKW oder Bus unterwegs bin. Also ich hatte so eine Begegnung an einer Tankstelle in Krefeld. Da kam dann ein LKW-Fahrer auf mich zu und sagte, also Sie sind bestimmt die Dame, die den Kaffee immer reicht im Bus. Ja, ich sag fast. Ja, ich sag, kann ich gerne auch machen. Ich sag, aber ich bin schon die Fahrlehrerin. Ne? Wie, willst du mich verarschen? Ich so, nee, das ist schon so, ne? Und dann erlebe ich aber auch oft, dass sie dann auch sagen, so Chapeau, ziehe ich den Hut vor, klasse, cool. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, aber finde ich gut. Dann kommt auch oft so der Kommentar, ja, bist du hier so ein Trucker-Babe oder so? Ne? Diese Sendung kennt ja vielleicht der ein oder andere. Nee, bin ich eigentlich gar nicht.
Was ist denn Trucker-Babe? Ich kenne nur Manfred Krug auf Achse.
kennt ihr den? Okay.
Gibt es Trucker-Babes? Ja. Gibt es da eine Serie?
Ja, das sind so LKW-Fahrerinnen, die einfach in ihrem LKW-Fahrerleben, Fahrerinnenleben mitgenommen. Also da gehen die Kameras mit und dann guckt man einfach. Aber da bin ich auch nicht so typisch. Also ich bin jetzt nicht so die typische Trucker-Fahrerin, sondern ich bin halt die Ausbilderin. Das ist nochmal was anderes. Mittlerweile nehmen die Leute mich schon sehr ernst. Und ich sage ja auch immer, ich bin ja jetzt, der eine oder andere kennt sie vielleicht, ne? Ich bin ja im Alter von Stiflers Mom. Und das ist natürlich auch dann immer, man hat ja so ein bisschen auch Erfahrung mittlerweile und ich bin jetzt halt nicht mehr die Jüngste und insofern kommen auch teilweise mittlerweile auch männliche Kollegen auf mich zu und fragen mal um Rat oder wollen mal so ein paar Tipps haben. Ja? Also das hat sich sehr gewandelt.
Ja, was würdest du sagen, warum ist das so, dass die Frauenquote immer noch so gering ist?
Ich glaube einfach, weil es wahrscheinlich nicht so für Frauen so interessant ist. Also viele in meinem Bekanntenkreis, viele in meinem Freundinnenkreis, die sagen immer, boah, ich hätte überhaupt keinen Bock drauf, mich in so einen LKW da zu setzen. Also das ist ja ganz grauenhaft. Ich bin ja so schon froh, wenn ich mit meinem Auto klarkomme. Ja, ich glaube, es ist einfach für viele, die haben da einfach keinen Bock drauf. Und die interessieren andere Dinge. Also ich gebe auch zu, ich war nie so. Also äußerlich ja, ich hatte immer blaue Augen, blonde, lange Haare und war immer so der Inbegriff, ach die Kleine ist aber süß so irgendwie und ich war gar nicht süß. Also so innen drin war ich schon irgendwie so mehr so ein Kerl und bin gerne, also ich weiß noch, mein Nachbar, der hatte auch so einen LKW, da, wenn der dann ankam, durfte ich mich da mal reinsetzen, am Lenkrad sitzen und so. Das fand ich total klasse früher, wo ich noch gar keinen Führerschein hatte, ja. Ich glaube, da bin ich nicht so ganz die typische Frau in der Hinsicht.
Also schraubst du auch gern so an Autos rum? Also kannst du auch alles selber reparieren? Und
also an den neuen Fahrzeugen nicht, aber ich sag mal so an meiner Vespa, die ich ja habe, meine PX200, die liebe ich ja über alles, da schon mal ganz gerne, ja. Ja, das tue ich ganz gerne, ja.
Okay, cool. Mit wie vielen Autos bist du gestartet?
Wir hatten also 4 Autos und das hat sich natürlich dann immer weiter hochgesteigert.
Ja.
Also mittlerweile sind wir jetzt mit 9 Fahrlehrern insgesamt. Und ich habe auch einen alten LKW, einen Zug und einen Actros, der jetzt im Betrieb läuft. Wir haben 6 Motorräder. Also da kommt schon einiges an Fuhrpark zusammen.
Ja. Mhm. Was waren so am Anfang die Herausforderungen für dich? Also als ihr gestartet seid, war es der Vertrieb? War es Kunden gewinnen, Kundengespräche führen?
Also das Eigentliche war nie so mein Problem. Also weder die Kundengewinnung, die eigentlich auch immer ganz gut lief.
Wie funktioniert das denn damals? Wir sind ja wahrscheinlich
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Eher ein Alter, da gab es noch nicht so viel mit Internet. Nein. Und so weiter und so fort.
Und dann hast du vielleicht mal, wenn du ein bisschen was über hattest, hast du eine Anzeige in der Wochenzeitung gemacht oder vielleicht mal eine Anzeige in den gelben Seiten. Aber da warst schon ganz weit vorne.
Ja, bei mir war es nämlich auch so. Ich habe die Fahrschule nur ausgewählt, weil ich jemanden kannte, der da auch seine Fahrprüfung gemacht
hat. Also Mund-zu-Mund-Propaganda auf dem Schulhof, das ist eigentlich das, wo wir immer von gelebt haben. Ja.
Ja, was eigentlich total dämlich war, weil die war von meiner Wohnung extrem weit entfernt. Mhm. Also da auf dem Weg dahin lagen bestimmt gefühlt 10 andere Fahrschulen. Ja. Aber mal rein auf das Vertrauen, okay, weil er gesagt hat, da war cool.
Kann ich aber auch nur sagen. Also man muss sich ja schon wohlfühlen. Und wenn man da gute Erfahrungswerte hat, würde ich auch heute immer noch danach gehen. Ist ja, ich meine, Google-Bewertung ist ja nichts anderes als das, was wir früher Mund zu Mund gemacht haben. Ja,
ja, aber ich finde schon was anderes, weil Google-Bewertung kann ja sehr schnell gefaked sein. Ne?
Wenn sie original ist, sagen wir es so. Also wenn eine wirkliche, vom Kunden echte Rezension kommt, ist es ja ähnlich. Das, was wir früher halt so weitergegeben haben, schreiben wir heute vielleicht bei Google rein. Wobei es ja auch eine hohe Hürde ist. Also viele sagen, ja, ich schreibe eine Bewertung, dann machen sie es doch nicht. Aber es ist schon nach wie vor auch immer noch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich sag mal so im typischen klassischen Tennisverein oder Fußballverein oder so, wo die untereinander sprechen. Das oder eben auf dem Schulhof auch. Aber eben auch Google spielt mittlerweile eine große Rolle tatsächlich. Also das haben wir schon häufig auch als Feedback bekommen. Ja, ich habe eure Google-Rezensionen gesehen und deshalb kommen wir heute zu euch. Mhm.
Fordert ihr die Menschen, die Absolventen, die Schüler, Schülerinnen explizit auf?
Ich mache es sehr soft. Also ich sage immer, wenn sie dann bestanden haben und happy und alles sind und dann sage ich natürlich, hey, wenn du mir was Gutes tun möchtest, dann schreib mir eine positive Google-Bewertung. Das wäre fantastisch. Aber ich mag das selber nicht, wenn ich immer so gegängelt werde. Es gibt ja so Unternehmen, die dir dann ständig eine E-Mail schreiben und immer wieder, hey, mach, ja. Das mag ich gar nicht und deshalb möchte ich das auch selber nicht meinen Kunden zumuten.
Ja. Wie hast du den ersten Fahrschüler, die erste Fahrschülerin gewonnen? Kam die irgendwie aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis? Weil irgendwie muss die Mund-zu-Mund-Propaganda ja losgehen. Also irgendwann müssen ja mal die Ersten da sein.
Wie habe ich die gewonnen? Muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht.
Ja.
War einfach da.
Okay.
Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht.
Geil.
Die Tür ging auf und sie war da.
Ja, ist doch cool.
Ja.
So funktioniert Selbstständigkeit.
Wahrscheinlich auch über das, also wir hatten natürlich am Anfang, klar, um überhaupt erstmal bekannt zu werden, so ein Einstiegsangebot. Mhm. Das weiß ich noch. Und dann hatten wir auch direkt im ersten Monat, ich weiß noch, das waren so, ich glaube, 28 Anmeldungen. Das war schon recht viel. Und das lief dann. Das war dieses Angebot, was wir einfach in der Zeitung annonciert hatten und über so Flyer in den Briefkästen.
Was hat denn damals Fahrschule gekostet? Also ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Mhm. Und was kostet es heute?
Ja, also es ist, viele sind ja am, Entschuldigung, ich sag das immer so klar, so am Abkotzen über die Preise mittlerweile in den Fahrschulen. Also früher hat man irgendwie was zwischen 1.500 und 2.000 D-Mark bezahlt. Mhm. Heute liegen wir bei, also wir reden jetzt vom klassischen Pkw-Führerschein, liegen wir so bei zwischen 3.000 und 4.500 Euro.
Mhm. Okay.
Das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen, es ist alles wahnsinnig teuer geworden. Also wenn ich sehe, was ein Golf vor 20 Jahren gekostet hat und was er heute kostet, Personalkosten sind explodiert. Ist ein Riesenthema mittlerweile. Also Fahrlehrer waren früher wirklich Niedriglohnarbeiter.
Okay.
Ja. Und das hat sich total gewandelt durch den Fahrlehrer- und Fahrlehrerinnenmangel, den wir mittlerweile extrem spüren, weil die Bundeswehr keine Fahrlehrer mehr ausbildet seit vielen Jahren. Und wie es in vielen Branchen ja so ist, haben wir da also auch sehr drunter zu leiden. Und die Fahrlehrer, die es gibt, können vielleicht, wenn überhaupt, nur noch die Klasse B, also den Pkw-Führerschein. Von Motorrad, Lkw, Bus wollen wir gar nicht sprechen. Also das sind aussterbende Dinosaurier.
Ja, kurze Zwischenfrage. Kann jeder Fahrlehrer werden? Also könnte ich als Quereinsteiger da reinkommen oder muss ich da irgendeine Prüfung absolvieren?
Also ob du das kannst, wenn du wie so ein Raudi immer fährst, weiß ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Also es ist schon so, dass man einmal durchleuchtet wird. Also wenn man jetzt extrem viel Punkte hat oder vielleicht schon mal Fahrverbote hatte oder sogar einen Entzug der Fahrerlaubnis, vielleicht auch mal betrunken Auto gefahren ist, irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat. Also das sind so Sachen, da sind die Straßenverkehrsämter schon empfindlich.
Mhm.
Und die Wahrscheinlichkeit, dann Fahrlehrer werden zu dürfen, ist gering. Aber ansonsten ist die Hürde relativ, also ich finde sie mittlerweile eigentlich sehr schmal, weil man hat auch zum Beispiel nicht mehr die Voraussetzung, alle Führerscheine haben zu müssen, mhm, sondern man kann, wenn man den Pkw-Führerschein hat, Pkw-Fahrlehrer werden. Man braucht nicht mehr Motorrad, Lkw, Bus. Das hat man vor ein paar Jahren runtergeschraubt, weil man wollte mehr Frauen in die Branche bringen, hat aber nichts gebracht.
Okay.
Das ist
aber insgesamt scheint der Beruf, sage ich jetzt mal, des Fahrlehrers, der Fahrlehrerin dann ja irgendwie unattraktiv zu sein, wenn es dann Mangel gibt.
Sagen wir mal so, es ist für viele nicht der Beruf, den sie direkt nach der Schule machen, so wie ich das gemacht habe, weil eben vom Alter das noch nicht so passt und dann machen sie erstmal andere Dinge. Ich glaube, das ist ein Grund. Es ist häufig für viele, die machen das als dritte oder vierte Geschichte. Mhm. Also ich habe häufig Fahrlehrer, die dann so mit Anfang, Mitte 40, Anfang 50 anfangen, dann noch Fahrlehrer zu werden, weil sie in ihrem alten Beruf. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter, der ist seit anderthalb Jahren Fahrlehrer, der war vorher Buchbinder.
Mhm.
Und der ist dann in der Corona-Phase, ist das Unternehmen bankrott gegangen. Die haben das nicht überlebt. Und dann hat er überlegt, was kann ich tun? War dann bei der Agentur für Arbeit, hat da mal so durchgeblättert und hat gedacht, Mensch, Fahrlehrer, passt. Ne, würde ich gerne machen. Ja, ist so. Und dann hat er sich erkundigt, hat dann auch einen Bildungsgutschein bekommen und ist da über die Schiene dann Fahrlehrer geworden.
Okay. Wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst, ne, es war mal bei den Anfangszeiten, hast du gesagt, nö, war eigentlich alles relativ easy, sage ich jetzt einfach mal so, lief so direkt. Und mit Aufbau des Unternehmens, man sagt ja noch immer, ne, man wechselt so von der Selbstständigen hin zur Unternehmerin, mit zunehmender Anzahl an Mitarbeitern, ja, und so weiter, immer mehr Autos, verändern sich ja auch die einzelnen Aufgaben.
Ja,
ich weiß nicht,
absolut.
Ob du früher selber gefahren bist, immer noch selber fährst. Was waren da so Herausforderungen für dich? Oder hattest du auch schon immer ein gutes Händchen, um mit Personal umzugehen?
Ganz klar. Also hier wirklich ganz klar und ganz ehrlich, das größte Problem, was ich habe, ist das Personal.
Mhm.
Wirklich. Also Personalführung ist das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat über die ganzen Jahre und auch immer noch großes Kopfzerbrechen bereitet. Also ja. Personalführung ist eine sehr große Herausforderung für mich. Der Job selber, also wenn ich dann im Auto, LKW, Bus, wo auch immer sitze oder hinterm Motorrad herfahre, das ist totale Entspannung für mich.
Mhm.
Ich mache es auch nicht mehr so, weil ich bin eben tatsächlich aus dem Auto immer mehr raus oder aus dem Fahrzeug immer mehr raus und habe es halt immer mehr abgegeben an die Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiterführung ist wirklich auch in den letzten Jahren extrem herausfordernd geworden.
Mhm. Ich habe ein gutes Zitat gehört, gerade heute auf der Hinfahrt hierher in einem Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Podcast das war, spielt auch keine Rolle. Derjenige, der zitiert wurde, war auch nicht selber da. Es wurde Sven Voigt zitiert, das ist der Gründer von Snipes.
Okay, klar.
Und der hatte gesagt, wenn du Mitbewerbern was Negatives wünschen möchtest, wünsche ihm viele Mitarbeiter.
Ja.
Finde ich
es ist wirklich so.
Ein also, witziges Zitat.
Es stimmt. Also das fühle ich total, dieses Zitat.
Ja, ich auch.
Und du wirst lachen. Ich habe also auch einen Mitarbeiter, ich sage es jetzt mal ganz liebevoll, verloren.
Ja.
Der Korken ist geknallt. Yes! Ja. Und er ist dann zu meinem direkten Mitbewerber gegangen. Und ich dachte so, hey.
Was Besseres kann mir ja nicht passieren.
Halleluja. Ich weiß, was er kann, ich weiß, was er nicht kann. Und ja, passt. Also
ja.
Das würde das ja nochmal unterstreichen. Also es ist wirklich, auch gerade in den letzten Jahren hat sich das extrem gewandelt. Die Ansprüche der Mitarbeiter, die Erwartungen der Mitarbeiter. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann tun und machen, was ich will. Ich werde der Rolle einfach nicht gerecht. Also ich bin nie gut genug für meine Mitarbeiter. So habe ich zumindest den Eindruck.
Mhm.
Wenn man sie jetzt fragt, würden sie wahrscheinlich sagen, nee, ist doch gar nicht, ist doch ganz toll. Aber es ist ja auch, du hast dann da so viele Leute rumlaufen und jeder hat jeden Tag ein Problem.
Ja.
Und schon habe ich, Entschuldigung, ganzen Arsch voll Probleme, die ich an dem Tag auch zu lösen habe. Ja. Und
ja.
Das ist ein großes Problem für mich. Und da habe ich ja noch gar nicht meine Probleme dabei, ja, die ich ja auch so tagtäglich dann noch zu lösen habe. Und es ist eigentlich, mittlerweile sehe ich mich auch nur noch als Problemlöser.
Ja,
no. Also
ich kann das gut nachvollziehen. Also ich hatte 10 Jahre lang eine Gastronomie oder mehrere gastronomische Betriebe und jetzt hier im Rolle als Unternehmensberater, Gründungsberater habe ich jetzt nie wirklich viele Mitarbeiter gehabt. Das hat sich dann gewandelt mit der Gastronomie und dann hat man ja auch das ist gar nicht so wertend gemeint, aber einen Schlag an Mitarbeitern, die arbeiten halt neben Studium, neben der Schule, ne, wollen sich halt ein bisschen Geld dazu verdienen, sind jetzt keine ausgebildeten Kräfte und so weiter. Ist klar, dass sie jetzt nicht 1000% für das Unternehmen brennen, wo sie arbeiten, weil sie halt einfach Geld verdienen möchten. Aber ich kann auch total nachvollziehen, was du gesagt hast, dass sich das gewandelt hat. Weil als wir haben 2011 unseren ersten Immergrün eröffnet. Und ich würde mal sagen, bis so 2014 haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit studentischen Mitarbeiterinnen gemacht, die echt Bock hatten, die sich auch richtig aufgerieben haben für das Unternehmen. Lag vielleicht auch daran, dass wir zu dem Zeitpunkt selber sehr viel präsent vor Ort waren. Mhm. Und ich sag mal so ein bisschen so als Vorbild. Ne? Viele gucken sich ab, wie macht der Chef, die Chefin. Und das hat sich dann schlagartig gewandelt. Ja. Ab 2014, 2015 habe ich echt gedacht, also es wurde auch echt zunehmend anstrengend. Mhm. Und ich kann auch immer viel verstehen und so weiter. Wir haben auch viele Fehler gemacht als Chefs und ne, haben dann ein bisschen überstrapaziert die Mitarbeiter in Situationen reingebracht, die einfach überfordernd für sie waren, weil wir immer mehr Sortimente beispielsweise mit aufgenommen haben. Und ne, das ist überfordert. Mhm. Das verstehe ich schon. Aber da musste ich auch sagen, ich war so froh, als ich die Gastro nicht mehr hatte. Mhm. Gar nicht wegen der Gastro an sich, hauptsächlich eigentlich auch wegen dem Mitarbeiterthema.
Das ist es doch, oder? Und du glaubst gar nicht, wie viel schlaflose Nächte ich schon hatte. Wie viele schlechte Tage ich in meinem Leben hatte durch Mitarbeiter.
Also ich kann mich an eine E-Mail erinnern, die habe ich gar nicht selber bekommen, die hat mein damaliger Geschäftspartner bekommen. Und das ist ja ganz oft so dann in der Gastronomie, dann sagt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin ab und da muss man ja auch einspringen. Ne?
Genau.
Und wir haben halt sehr früh angefangen, die Schichten. Also wir haben teilweise 6 Uhr, 7 Uhr mit Vorbereitung und so weiter. Und wenn dann die Frühschicht absagt, irgendwie mitten in der Nacht, da hast du ja ein Problem, weil findet man ja auch keinen Ersatz. Das heißt, man muss selber hin. Und am besten war aber die Begründung. Er hat mir die E-Mail vorgelesen, weil ich gedacht habe, will mich jetzt veräppeln. Die Begründung war, ich bin gerade aufgewacht und ich hatte einen Albtraum. Ich muss mich erstmal sammeln, ich kann nicht zur Schicht kommen. Okay.
Also da kann ich auch mithelfen. Yes. Ich hatte auch einen Mitarbeiter, der hat mir dann auch erzählt, er könnte morgens um 7.30 Uhr keine Prüfung fahren. Ja. Da sage ich immer, solange ich Fahrlehrerin bin, und ich bin ja nur schon ein paar Jahre länger Fahrlehrerin als du, fangen Prüfungen beim TÜV um 7.30 Uhr an. Hast du dir mal die Beschreibung durchgelesen, also deine Berufsbeschreibung? Er würde nachts immer so gerne Sterne beobachten. Und er kann dann morgens nicht so früh. Oder ein anderer... Ich hab genug Material, ich kann noch drei Bücher schreiben, glaub mir das. Ein anderer, der kommt und sagt, und ganz ernst, und du musst ja auch ernst dabei bleiben, du darfst ja nicht lachen, das ist ja sowieso, ne? Also du musst ja schon auch das Gefühl geben, hey, das ist schlimm. Ne?
Ja.
kam der an und sagte zu mir, Bianca, wir müssen reden. Ja, ich sag, oh, das hört sich nicht gut an, was denn? Ich kann keine Nachtfahrten machen im Sommer. Ich sag, warum? Ja, ich kann nachts nicht fahren. Ich bin mal von meiner Frau von meiner damaligen Frau rausgeschmissen worden, habe dann ein paar Tage im Auto oder Wochen im Auto leben müssen und ich habe ein Trauma davon. Ich kann das nicht.
Okay.
Aber das ist ja nur mal ein Bestandteil der Ausbildung. Und das muss man auch erstmal aushalten können, sowohl im Gespräch wie auch danach, wo ich dann dachte, sag mal, was ist das denn? Der hat einfach keinen Bock gehabt, nachts zu fahren. Der wollte, dass ich um 22.30 Uhr die Nachtfahrten im Sommer mache. Das war so seine Wunschvorstellung. Aber das ist ja hier kein Rosinenpicken oder so, ja. Und das ist aber auch wirklich erst in den letzten Jahren, das hätte sich vor 20 Jahren keiner getraut. Weil die Leute haben sich auch mit dem Unternehmen identifiziert und die haben auch irgendwie gesagt, okay, aber heute ist das so, ach, weißt du, wenn du nicht so funktionierst, wie ich das will, kein Problem, dann gehe ich zum Nächsten. Ist ja genug frei.
Ja, gerade, klar, wenn Mangel ist.
Und wenn es nicht geht, werde ich auch aufgefangen vom Staat. Also was ich immer ganz furchtbar finde, auch bei diese Mentalität ist so dieses, ja Deutschland, dann jetzt hilf mir aber auch, weil jetzt bin ich arbeitslos und jetzt bitte gib mir auch deine ganzen Sozialleistungen als, aber so kann ich doch nicht mein Leben führen. Ja, also ich wenn ich höre Leute, die Wohngeld beantragen, aber dreimal im Jahr in Urlaub fliegen, excuse me, das kann nicht sein. Und es hat zu wenig Konsequenzen in Deutschland. Ich weiß, das ist jetzt wieder so ein bisschen radikal, was ich sage, aber ich bin der Meinung, ich glaube auch Mitarbeiter wären etwas geerdeter und etwas dankbarer, wenn sie etwas mehr Folgen hätten, wenn sie eben nicht abliefern. Ich möchte jetzt gar nicht dieses amerikanische Prinzip haben, so nach dem Motto, friss oder stirb. Ich habe selber einen schwerstbehinderten Sohn. Ich weiß, wie das ist, wenn auch jemand nicht kann. Und das ist auch gut und richtig, dass wir dieses Sozialsystem in Deutschland haben. Aber ich bin auch ganz klar der Meinung, wir haben viel zu viele Menschen, die viel zu bequem sind und viel mehr leisten könnten, aber einfach, Entschuldigung, den Arsch nicht von der Couch kriegen.
Ja, in vielen Bereichen werden halt falsche Anreize gesetzt. Ja,
absolut.
Das ist de facto so. Ich hatte noch eine, dann schließen wir das Thema mal ab, auch eine coole Grund, warum jemand nicht zur Frühschicht kommen konnte. Der hatte mir dann geschrieben, ja, er könnte leider nicht kommen, weil er wäre morgens aufgestanden aus dem Bett, wäre am Bett vorbeigelaufen und genau in dem Moment wäre der Schrank auf ihn draufgefallen, der Kleiderschrank. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich das Mitarbeiterin erzählt, was ja irgendwie auch lustig ist. Und wir hatten in der Vorbereitungsküche hatten wir so eine Tafel hängen, wo wir immer draufgeschrieben haben, wenn irgendwelche Zutaten ausgegangen sind, dass man weiß, okay, die müssen nachgekauft oder bestellt werden. Und dann kam ich irgendwie später in diese Vorbereitungsküche rein. Dann hatte eine Mitarbeiterin so ein Bild gemalt mit so einem Schrank drauf und da war Strichmännchen davor und dann so ein Pfeil, Schrank kippt und so. Also ja, gut, crazy auf jeden Fall.
Ja, absolut. Aber da kann man Bücher drüber schreiben.
Wir hatten noch, also ich muss wirklich sagen, davor, wir hatten wirklich tolle Teams. Also wir hatten riesige, schwierige Phasen in der Gastronomie. Und wir hatten so tolle Mitarbeiter und Mitarbeiter, die uns da wirklich mit durchgetragen haben. Aber, was heißt aber? Jedoch, also mein Take ist immer, was ich daraus gelernt habe. Ich glaube, es funktioniert. Na gut, zumindest so wie ich sag mal, führe oder Personal motiviere, geht's nur, wenn ich selber mit vor Ort bin. Ich kann das nicht aus der Ferne. Also irgendwie fehlt mir, keine Ahnung, was mir da fehlt. Aber wenn ich mit vor Ort bin, dann ist es cool. Sobald ich nicht mehr vor Ort bin, ist es irgendwie nicht mehr so cool.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Und auch in meiner Branche jetzt, wenn ich von Fahrschule spreche, kann ich nur sagen, so Großfahrschulen, es gibt ja diese richtigen Großfahrschulen, die haben dann 60, 70 Filialen.
Ja.
Das läuft bei denen auch nicht so. Weil das hat auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Dieser Austausch auch im Auto, man ist ja doch sehr eng und so weiter. Und wenn das zu sehr so Nummern wird, dann wird es auch nicht mehr cool und die Leute finden es auch nicht gut.
Mhm.
Ja? Und so wie wir die Fahrschulausbildung jetzt kennen noch im Auto, es wird sich vielleicht auch irgendwann wandeln, aber so dieses Persönliche, bin ich auch der Meinung, wenn etwas zu groß wird, wird es zu unpersönlich. Zum einen, deshalb fahre ich auch immer noch im Auto mit, weil ich immer wissen möchte noch, wie läuft das, wie ist es im Auto, wie verändern sich die Leute. Weil ich habe ja über 30 Jahre da die Menschen neben mir sitzen und merke auch, wie die Gesellschaft sich verändert. Weil ich habe ja alles da sitzen. Ja, von ganz arm bis ganz reich, von riecht nicht gut, riecht besonders gut, ne, über sieht gut aus, sieht nicht gut aus. Also da hast du wirklich alles. Mhm. Und deshalb habe ich auch immer einen ganz guten Durchschnitt über die Situation auch in Deutschland. Man spricht halt auch viel, die Leute sind relativ schnell auch sehr persönlich, weil man halt in diesem doch intimen Bereich von 1 Meter Abstand arbeitet, also unter 1 Meter Abstand arbeitet und da auch einfach viel und persönlich sich kennenlernt. Und das ist also schon sehr interessant. Und ich glaube, wenn man zu groß wird, hat das vielleicht Vorteile, aber ich würde es auch nie tun, diesen Schritt, weil ich glaube, dann wird es auch zu unpersönlich und man verliert auch schnell den Überblick. Ja? Hm. Und weiß nicht mehr, was so los ist.
Ja, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, also für dich war das jetzt eigentlich das beste Match, weil es so eine Mischung war aus Psychologie und im
Pilot.
Cockpit sitzen. du könntest ja wahrscheinlich auch ein Buch drüber schreiben. Ich weiß nicht, ob es in deinem Buch vorkommt, was so für Gespräche geführt werden in so einer Fahrerkabine. Also ich erlebe das manchmal schon bei mir jetzt im Beratungskontext, weil ich würde mich jetzt auch so selber einschätzen. Ich bin sehr nahbar, baue Vertrauen auf. Klar, Finanzierungsberatung ist natürlich auch Vertrauen und Gründungsberatung am Ende des Tages. Und sobald Vertrauen da ist, werden die Gespräche ja unter Umständen auch sehr deep. Also was mir da schon alles anvertraut wurde, ist schon crazy. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das so in so einer Fahrerkabine irgendwie noch krasser ist.
Ja, absolut. Also ich bin manchmal erstaunt, was Leute schon in der ersten, zweiten Fahrstunde so rauslassen, wo ich denke so, wow. Also das ist.
Radio mal lauter drehen.
Ja, also das zeigt mir natürlich auch, dass sie sich wohlfühlen.
Absolut,
das ist immer ein gutes Zeichen, aber es ist auch manchmal für mich herausfordernd. Also da kommen auch Dinge dann auf den Tisch, wo man denkt, wow. Ja. Und die Leute sind auch mittlerweile etwas mitteilungsfreudiger. Früher waren sie nicht ganz so offen, aber heute hat man auch nicht mehr so die Hürden. Liegt wahrscheinlich auch am Internet, weil so viel überall kommuniziert wird und rausgelassen wird und gepostet wird. Und sie sind doch recht locker und relativ schnell auch sehr locker mit ihren Erzählungen.
Ja, aber denkst du dann nicht auch manchmal so, will ich jetzt eigentlich gar nicht wissen?
Ach, es kommt drauf an. Also ich finde es immer wahnsinnig spannend tatsächlich. Ja. Und es ist ja auch, man geht ja so einen gewissen Weg zusammen. Und das Schönste ist natürlich, also ich hatte jetzt neulich eine Dame aus dem Iran und die hat mir so Dinge erzählt, die wirklich auch krass waren, was so Frauen da erlebt haben und wo sie durch mussten. Und als dann die Prüfung da war und sie hat auch direkt auf Anhieb bestanden, die hat so ehrliche Tränen verdrückt vor Freude und hat so also eine innere Party gefeiert, weil sie sagte, das war mein größter Wunsch und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Traum mal erreiche. Und da wurde mir auch erstmal wieder bewusst, was dieses Führerscheinchen, sage ich ja immer, mein Gott, der Führerschein, macht doch da nicht so einen Riesenakt, ist doch ganz normal. Nein, es ist doch für viele ein wahnsinniger Moment im Leben, den auch viele nicht vergessen. Also ich sag mal, im Negativen gibt es ja diesen berühmten 11. September, wo jeder weiß, wo er war und was ist und so weiter. Und so ist auch die Führerscheingeschichte. Also die Prüfung und so, da können sich ja viele noch total dran erinnern. Und da wird mir dann auch immer erstmal wieder bewusst, ja, was das für ein krasses Thema ist, auch für die Menschen. Ja, und dass die das auch ein Leben lang mit sich tragen und auch ein Leben lang davon erzählen werden. Und das ist schon schön, dieses Gefühl, das dann auch so zu haben. Ne? Aber es ist schon sehr persönlich, ja, im Auto, definitiv.
Ja, gucken wir gleich, ob ich mich gut dran erinnern kann an meine Prüfung.
Mal gucken, ob nicht, dass wir da noch was entziehen müssen oder so im Nachhinein.
Jetzt hast du eine Filiale in Krefeld.
Also ich habe die Fahrschule, die ist in der Krefelder Innenstadt, die Fahrakademie Nilges, genau. Und dann habe ich noch die Berufskraftfahrerakademie, die ist dann in Linn. Die haben wir ein bisschen outgesourced, weil wir da auch einen Platz haben, wo wir mit dem LKW und Bus genügend Platz haben für Rangierübungen und so weiter. Genau, weil das braucht man so ein bisschen, das hat man im Stadtbereich, ist das halt ein bisschen knapp mit dem Platz.
Ja, hast du jetzt als nächstes noch so unternehmerische Ziele, dass du sagst, du möchtest gerne eine zweite Filiale machen oder möchtest wachsen oder sagst, hey, ich bin total happy, so wie es ist. Und
ja, also ich war früher, hatte ich mal 5 Filialen, davon bin ich total weggegangen,
okay,
weil ich das auch für Blödsinn halte, weil ich bin der Meinung, es gibt Leute, die für irgendwelche Donuts nach New York fliegen. Warum sollten sie nicht auch ein paar Meter weitergehen? Und wir haben ja auch tatsächlich die Sache, dass wir in Deutschland eine Begrenzung haben. Also das heißt, es kann jetzt nicht einfach mal irgendjemand aus München kommen in meine Fahrschule und den Führerschein machen. Das heißt, es müsste erstmal eine Genehmigung von der zuständigen Behörde kommen, weil man möchte diesen Führerscheintourismus in Deutschland nicht mehr haben.
Ach krass, okay.
Ja, genau. Also das
war
heißt,
das schon immer so oder ist das neu?
Das ist so seit, ich würde sagen, ich kann es jetzt, also nagel mich nicht drauf fest, aber ich sag mal so knapp 20 Jahre ist es. Und es gibt so ein paar Unternehmen, die das ausgehebelt haben. Da muss man halt sich ummelden in einer anderen Stadt als Erstwohnsitz und kann dann da quasi Führerscheine machen. Es gibt auch manche, die dann eben sagen, okay, da kann ich einen Intensivkurs, weil wir machen ja auch, das ist ein besonderes Angebot, was ich mache, diese Intensivausbildung. Das heißt, 5 Tage zum Motorradführerschein, 7 Tage zum Pkw-Führerschein und 10 Tage zum Lkw-Führerschein.
Okay, krass.
Das ist also wirklich das absolute Minimum und das kriegen wir sehr gut hin. Das läuft auch seit über 15 Jahren jetzt, dieses Konzept, und das ist auch sehr erfolgreich bei mir. Aber dadurch, dass ich halt auch so regional gebunden bin, macht das keinen Sinn. Und die Leute, die im Raum Krefeld und vielleicht noch so angrenzende Städte, die kommen dann auch zu diesem Punkt. Also ich brauche da keine 5 Filialen für. Und das ist mir auch einfach zu viel, weil dann brauche ich wieder 5 Bürokräfte und dann ist die eine wieder krank, dann ist der andere wieder krank, dann ist diese, das ist mir einfach zu viel geworden.
Mhm.
Und ich habe das lieber an einem Punkt. Und da wirklich das beste Know-how, also wenn man bei mir im Büro anruft, da sind 2 super, super Ladies, die richtig viel Ahnung haben und dann kriegt man auch eine fundierte Auskunft, als dieses, wenn man irgendwo diese Minijobber beschäftigt, weil das Thema Fahrschule und gerade alle Klassen, das ist schon ein gigantisch großes Thema. Also alleine zu wissen, welcher Führerschein braucht wie viele Klassen, bei welchen Voraussetzungen, hat der schon Führerschein, noch keinen, wie viele Stunden braucht der und so weiter, das ist schon ein Riesenthema. Und das ist nicht mal eben so.
Ja, wo hattest du deine 5 Filialen?
Das war also im Raum Krefeld und im Raum Viersen waren die verteilt.
Okay, aber es ist jetzt nicht so wie bei Taxen, dass die Stadt irgendwie reglementiert, wie viele Fahrschulen es geben darf in einer
Gibt's
Stadt?
Auch. Ist das gibt, auch? Okay. Es gibt solche Reglementierungen. Also wir haben sie bei uns, aber ich meine sogar, die Stadt Köln hat sowas, ja?
Ah, okay.
Und du musst auch mittlerweile im Raum Köln zum Beispiel Parkplätze nachweisen. Hast du keine Parkplätze, kannst das geilste Ladenlokal haben, interessiert keinen mehr. Also auch das ist mittlerweile, es gibt so Reglementierung. Aber das ist auch teilweise stadtabhängig. Also beim Straßenverkehrsamt, der für die Fahrschulen zuständig ist, der hat schon eine recht große Macht auch darüber, ob oder ob nicht. Also der kann Daumen hoch oder Daumen runter machen, ja.
Mhm.
Wir unterliegen auch Überwachung. Ich bin auch ein zertifiziertes Unternehmen. Also ich habe auch das, ne? Also ich habe ja immer jedes Jahr, weil ich dafür auch Bildungsgutscheine annehmen, das heißt Menschen, die in der Arbeitslosigkeit sind, können zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte gern Busfahrer werden oder Lkw-Fahrer werden. Und dann machen die bei uns den Führerschein und werden direkt ins Unternehmen übergeben und haben dann auch direkt einen Job, also mit fester Zusage. Sowas machen wir auch.
Ist das aus diesem Topf Bildung und Teilhave?
Ja, das ist also AZAV, eine Zertifizierung, okay, ja. Und die teilweise auch vorher kriegen die noch Coachings, um überhaupt erstmal wieder in das Arbeitsleben reinzukommen. Und genau, dann machen die eine richtige Berufskraftfahrerausbildung bei uns. Okay. Ja? Oder Langzeitarbeitslose, die dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Pflegedienste oder so fahren. Das sind häufig auch Frauen, die vielleicht nach Kinder und so weiter dann irgendwann wieder arbeiten oder einsteigen wollen ins Arbeitsleben und dann halt vom Arbeitsamt den Pkw-Führerschein zum Beispiel gesponsert kriegen. Ja, sowas machen wir auch, genau.
Okay, cool. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien hier im Podcast. Eine ist Freestyle, andere ist Props.
Gerne.
Freestyle ist, ich knall dir einfach irgendwie eine Frage irgendwie, also ein bisschen ähnlich wie jetzt an den Kopf und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Gerne.
Erstmal, was bedeutet für dich ganz persönlich unternehmerische Freiheit?
Ja, das umzusetzen und das umsetzen zu dürfen, was ich für großartig und auch für zukünftig erfolgreich halte.
Okay. Vertrittst du die These, dass man als Gründerin, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Glück ist der falsche Begriff. Ich würde sagen Erfolg. Und Erfolg kann man steuern.
Okay. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, was du tun musst, ist, was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die man als Gründerin mitbringen muss und dann später als Unternehmerin haben muss? Also können logischerweise zwei verschiedene sein.
Auf jeden Fall Disziplin. Disziplin, absolut. Also Disziplin zu haben, da durchzugehen, auch die schweren Zeiten durchzugehen, auch die Disziplin zu haben, mit dem Geld umgehen zu können, weil es ja viele Unternehmer, also auch gerade in meiner Branche gibt es viele Fahrschulen, die hauen das Geld raus, weil was reinkommt, kann ich ja auch ausgeben. Und dann kommt die große Steuernachzahlung. Das sind alles Dinge, die wissen Unternehmer, Einkommensteuererklärung und so weiter, ja. Und das ist eine große Disziplin. Und man hat manchmal weniger Geld als der Mitarbeiter. Und das auch zu verstehen und das auch mitzumachen. Deshalb also für mich ganz klar Disziplin auf vielen Ebenen.
Okay, schön. Hast du sowas wie so einen Lieblingsscheitermoment in deiner unternehmerischen Laufbahn? Also, dass etwas passiert ist, wurde im ersten Mal gedacht, es ist echt scheiße, dass das passiert ist. Aber im Nachhinein war es total gut, dass das passiert ist.
Also es gibt nichts, was scheiße ist, wirklich für immer. Also es ist ja alles hat immer was Gutes. Auch die dunkelsten Momente oder auch mit Mitarbeitern oder so, das war ja immer, natürlich war das blöd. Oder wenn ich mal vorm Arbeitsgericht dann da gesessen habe und dachte, ey, was soll der ganze Scheiß hier? Entschuldigung. Ich habe ja auch immer meine Lehre draus gezogen. Also insofern, es kann noch so blöd sich in dem Moment anfühlen und auch so blöd sein. Ich weiß, es hat auch immer wieder was Gutes, weil ich immer wieder auch eine Lehre draus ziehe und somit auch in Zukunft vielleicht Dinge dann in der Lage bin, Dinge anders zu verstehen und Dinge anders anzugehen.
Warst du mal an irgendeinem Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich habe jetzt echt gar keinen Bock mehr, ich lasse das jetzt hier einfach sein?
Ja, war ich. Definitiv. Alles andere wäre gelogen.
Ja.
Aber das sind so kurze Momente. Das zieht sich nicht über längere Zeit. Aber es gibt so Tage, wo ich denke...
Wie motivierst du dich dann weiterzumachen?
Indem ich es mache.
Ja. Ja. Also, sehr, sehr gut.
Indem ich es einfach mache. Ne? Ich mache dann einfach weiter. Und ich gucke natürlich schon, klar... Wie kann ich es verändern, dass es nicht mehr so ist? Also was kann ich tun, dass es mir wieder gut geht dabei? Ja, und das dazu gehört zum Beispiel auch mal dann einen Mitarbeiter zu entlassen und zu sagen, hey, du tust mir gerade nicht gut. Du bist hier echt der faule Apfel, der mir den ganzen Kopf verdirbt. Und ich habe, wenn du reinkommst, habe ich direkt ein schlechtes Gefühl. Also geh bitte. Ja.
Ja, ich hatte, weiß ich jetzt von mir selber noch, ein Riesenproblem, Mitarbeiter zu entlassen früher. Ich habe mich da echt immer vorgeschaut.
Ja, das ist...
Dann hatte ich, das ist so eine, das habe ich glaube ich schon mal irgendwie erzählt hier im Podcast, aber... So eine obskure Situation. Dann habe ich mich dazu durchgerungen, ein Mitarbeitergespräch zu führen und ihm zu sagen, pass mal auf, es macht leider nicht so richtig Sinn, ne, dass du jetzt hier weiterarbeitest. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich mich einfach nicht klar ausgedrückt, weil ich mich da auch davor drücken wollte irgendwie. Mhm. Und ich war total stolz, dass ich das gemacht habe, habe ihm das so gesagt. Und dann guckt er mich an und meinte, ja okay, ich überlege mir das. Und ich so, nein. Mhm. Das war echt crazy. Bist du jetzt eine Person, die gerne aus der Komfortzone rausgeht?
Ja, absolut. Absolut.
Was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht?
Ich bin aus dem Jeep ausgestiegen, wo ein Löwe am Straßenrand lag.
Okay. Was ist das Setting?
Also ich war unterwegs.
War das in Krefeld? Oder?
Nein, ja, genau, da liegen immer. Also es liegen viele seltsame Gestalten am Straßenrand darum. Und das sind auch sehr obskure Gestalten. Aber nee, ich war in Kenia, in der Masai Mara unterwegs. bei einem Unternehmer, also eine unternehmerische Reise war das. Da war zum Beispiel Jochen Schweizer war da auch mit bei. Und der ist ja mit dem Motorrad schon mal durch die Masai Mara früher durch und der ist ja auch ein bisschen, also positiv bekloppt in der Hinsicht, muss man sagen, ja. Und da erinnere ich mich noch dran, weil er stieg dann aus und ich dachte so, okay, dann steige ich auch einfach mal aus, wird schon irgendwie alles gut gehen, ja. Aber das war so das Letzte, wo ich gedacht habe, na gut, da bin ich schon ein bisschen aus der Komfortzone raus und
ja, würde ich auch sagen.
Aber man kann das auch sehen, die waren ganz relaxed.
Okay.
Ja? Also das war okay.
Gut.
Ja.
Wenn eine Freundin, Freund dich jetzt bittet, für ihn Telefonjoker zu werden bei Wer wird Millionär,
ja,
weil er dort sitzt, für welches Fachgebiet wärst du die perfekte Telefonjokerin?
Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe gar nicht so. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Allgemeinwissen. Und ich würde sagen, okay, wenn die anderen Joker so gar nicht gehen, dann nehme ich.
Ja, okay.
Weil ich einfach irgendwie sehr, ich weiß, ich habe irgendwie so, also ich kann gar nicht mal sagen, das kann ich besonders gut oder da bin ich besonders intelligent oder so. Nee, aber ich glaube, ich habe ganz gut von jedem so ein bisschen was. Und vielleicht passt es ja dann.
Ja, sehr gut. Dann Kategorie Props. Ich habe dich jetzt leider nicht drauf vorbereitet. Mal gucken, ob dir da spontan was so einfällt. Weil ich bitte meine Gäste immer einmal ein Buch zu empfehlen, was sie besonders motiviert hat, inspiriert hat und einen Song.
Ja, also Song auf jeden Fall Mighty Wings, das ist aus dem Film Top Gun. Ich liebe ja den Film Top Gun. Ah. Wie kommt das nur so zustande? Halleluja. Ich liebe aber auch die Gruppe Pink Floyd. Also auch da könnte ich jetzt etliche, also ich bin wirklich ein musikalischer Typ. Musik ist für mich wahnsinnig wichtig. Und ja, auch wenn ich mal so richtig Stress im Job habe oder so, dann knalle ich mir meine Kopfhörer rein, ziehe meine Laufschuhe an und renne einfach los. Das tut mir also immer sehr gut. Deshalb auch hier nur der Tipp für die Unternehmer, wenn es mal gar nicht gut geht, fangt nicht an irgendwie so diesen Brainfuck, sondern macht euren Sport oder irgendwie betätigt euch. Das hilft wirklich enorm. Ja, Buch, was soll ich da jetzt empfehlen? Also natürlich mein Buch, ne? Highway to Empowerment, Frauen auf die Überholspur. Ich muss es einfach so sagen, weil es echt für mich auch, ja, man setzt sich nochmal mit sich selber auseinander, die eigene Lebensgeschichte. Und ich hoffe, dass ich dadurch auch Menschen motivieren kann, Menschen auch ein Stück weiterbringen kann und vielleicht auch gerade Frauen so ein bisschen voranbringen kann, als Unternehmerin zu agieren, in Führungspositionen zu gehen und da nicht so schnell aufzugeben.
Ja.
Ich hoffe, das ist mir erlaubt. Natürlich habe ich auch viele andere Bücher gelesen, Nebenräuber Hotzenplotz.
Habe ich die Schallplatte von. Wann ist das Buch geschrieben?
Geschrieben habe ich es, also insgesamt 8 Monate hat es gedauert. Es ist jetzt im Februar 2025 erschienen bei Wiley. Ja, es ist noch ganz frisch auf dem Markt. Also gerne bestellen. Es gibt überall erhältlich, wo man Bücher bestellen und ordern kann. Amazon, Thalia, Hugendübel, egal.
Ja, cool. Wir packen irgendwie den Link auf jeden Fall in die Shownotes.
Das wäre fantastisch.
Sag nochmal ganz kurz deinen Podcast.
Mission Führerschein. Das ist mittlerweile Deutschlands führender Fahrschulpodcast. Auch das hat geklappt dank Marc. Also hier, ne?
Ja.
Vielen Dank dafür. Der ist also auch richtig gut durch die Decke gegangen. Es hat kurzzeitig ein bisschen gedauert und dann ist er gut angenommen worden. Und mittlerweile haben wir da richtig ein paar tausend Zuhörer jede Woche. Das ist schon richtig krass, ja.
Geil. Gut.
Exactly.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Yes.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja, jetzt gehen wir mal ins Auto und gucken mal, was so, was
jetzt
so geht.
Jetzt wird abgerechnet, Leute.
Danke dir. Dank. Ciao, ciao.
Ja, danke dir. Ciao.